leider ausblenden, aber ihr prägt euch die Begriffe ein, weil ich möchte mit dem hier beginnen. Nebel. Und das heißt trüb und nasskalt und unangenehm. Und wer so wie ich in Pfuhl wohnt, der weiß das, was damit verbunden ist. Nebel nimmt einem die Sicht, auch wenn der Baum noch so schön ist. Er versperrt den Ausblick und die Perspektive. Und Nebel kann eben vor allen Dingen für die Autofahrer gefährlich werden, wenn so schlagartig eine Nebelwand vor deiner Windschutzscheibe auftaucht, da kann es eben dann zu gefährlichen Auffahrunfällen kommen. Nebel. Nebel ist ganz sicher nicht das, was man sich wünscht. Ich möchte nach vorne schauen, ich möchte mehr sehen, den ganzen Baum sehen, ich möchte vor allen Dingen auch sehen, was noch hinter dem Baum liegt. Und ich möchte sehen und erkennen, was ich eben auch so in den vor uns liegenden Wochen und Monaten findet und vielleicht noch bisher verbirgt, versteckt. Da gibt es so viel Ungewisses, Unklares, Unsicheres. Da gibt es im übertragenen Sinn Nebel. Klar, ich habe meine Vorstellungen, ich habe meine Wünsche und das eine oder andere zeichnet sich ab, so zumindest schemenhaft. Meine Frau und ich, wir haben angefangen, Urlaubsplanungen für 2016 zu machen. Ja, so eine Richtung. Oder 5. Februar, für euch ein normaler Termin, für uns was Besonderes. Standesamtliche Hochzeit des Ältesten, das ist jetzt am Freitag. Wow, ja, genau. Ja, und ihr merkt, manches ist aber auch noch ein bisschen neblig dabei. Vielleicht auch das Stichwort Predigtreihe, im Glauben wachsen. Also bei uns im Pfuhl beginnt es heute. Ich weiß nicht ganz genau, wann es bei euch beginnt. Aber das wird in den nächsten Wochen dran sein. Oder, ich darf ja Werbung machen, 13. Februar bei uns Passionskonzert mit Beate Ling und Michael Schlirf. Das sind so verschiedene Dinge, die sich so ankündigen und abzeichnen. Dennoch, welche Perspektive gibt es für dich? Eben auch im Blick auf dein Leben. Nebel, ist das alles? Irgendwann, da habe ich es entdeckt. Und das fasziniert mich bis auf den heutigen Tag. Und davon bin ich begeistert. Man kann dieses Wort Nebel rückwärts lesen. Macht's mal. Und ja, ich kann hier auf meine Fernbedienung drücken und dann passiert es. Im Blick auf das Bild hatte ich ein Problem. Da konnte ich im Internet nicht weitersuchen. Ich hätte nämlich jetzt genau das gleiche Bild gerne gehabt, mit dem gleichen Baum, mit dem gleichen Standort des Fotografen, um dann den Nebel lichten zu lassen. Und vielleicht noch 4 Jahreszeiten dazu. So Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Gedanklich geht es ja. Aus Nebel wird Leben. Und darum so als Oberthema heute Morgen dem Leben zugewandt. Auch wenn es immer wieder neblige, trübe Tage und Stunden gibt. Dem Leben zugewandt, um dem Nebel den Zahn zu ziehen. Dem Leben zugewandt, klar, als Motto von der SV, aber eben auch als ein Motto, das mich immer wieder neu begeistern und motivieren kann. Weil es hinter jeder Nebelwand mehr gibt. Weil es hinterm Nebel eben Leben gibt. Es gibt Leben. Und darum möchte ich mich diesem Leben zuwenden. Ich möchte mich Jesus zuwenden. Ich lebe. Ich hoffe einfach, dass das jetzt auch jeder sieht und hört. Ja, ich lebe. Ich kann mich mitteilen. Ich hätte fast noch vom Techniker eine Tasse Kaffee bekommen. aber ich hatte schon zwei heute Morgen bei mir zu Hause. Ja, ich lebe. Aber wie schnell kann ich mir so eine blutige Nase holen? Oder wie schnell werde ich eben, wenn es neblig, nasskalt ist, aus der Kurve getragen? Ich lebe. Klingt das nicht etwas überheblich? Vielleicht sogar sehr anmaßend? Wer kann das von sich behaupten? Ich lebe. Als Predigtext habe ich einen kurzen Satz aus dem Johannesevangelium und ich erwarte, dass er den ganzen Predigtext auswendig lernt. Ihr habt schon die ersten zwei Worte und es geht so weiter. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und jetzt stimmt die Zuständigkeit und die Einordnung. Denn diese Formulierung habe nicht ich gewählt, der Theo Jetter, sondern das hat Jesus von sich behauptet. Und dann wird das nicht mehr anmaßend, sondern dann eröffnet das mir eine Lebensperspektive. Und da lichtet sich immer wieder neu der Nebel. Weil ich, sagt Jesus, weil ich lebe, sollt und werdet ihr auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Immer wieder neu, Tag für Tag. Darauf will ich mich besinnen. Weil Jesus lebt, darum lebe ich auch. Nochmals zu euch Vieren, die ihr hier vorne gestanden seid und die verschiedenen Begriffe, die eingeblendet oder so angeschrieben wurden dann, ganz unterschiedliche. Und wir hätten eine Einteilung vornehmen können in positiv und eher negativ. Da gab es einen Lebensanfang und das finde ich toll und gut, aber irgendjemand hat auch vom Lebensende gesprochen. Und es fiel, ich meine auch der Begriff Lebensversicherung oder Midlife Crisis. Ich habe mindestens vier weitere Begriffe oder Begriffe, die er zum Teil gesagt hat. Mein erster Punkt, Lebenstraum. Man schreibt das Jahr 1965, ich bin 4 Jahre alt, ich kann mich eigentlich nicht groß daran erinnern, aber es gab eine Frau namens Peggy March und die landete 1965 einen großen Hit, wer weiß es noch? Mit 17 hat man noch Träume, da wachsen noch alle Bäume in den Himmel der Liebe. Mit 17 kann man noch hoffen, da sind die Wege noch offen in den Himmel der Liebe. Doch mit den Jahren wird man erfahren, dass manche der Träume zerrann. Doch wenn man jung ist, so herrlich jung ist, wer denkt schon daran? Hast du noch Träume? Lebensträume? Also ich habe da schon noch einige. Da gibt es so ein paar Länder, da würde ich noch gerne hinreisen. Und ich träume da schon, seit ich Teenie war davon. Und dann gibt es ein paar Dinge, die würde ich mir gerne anschaffen. Und ich träume davon. Und dann gibt es noch anderes, wovon ich träume. Ich stelle mir das so ungefähr bei den Jüngern vor. Vom Textzusammenhang her. Johannes Kapitel 14. Sie hören diese Aussage Jesu, ich lebe und ihr sollt auch leben. Sie hatten erst wenige Tage zuvor wieder so eine wundersame Geschichte mit Jesus erlebt. Nämlich Kapitel 11, Auferweckung des Lazarus. Und der lag schon Tage im Grab und seine Angehörigen sagten, der stinkt schon. Und dann waren sie anschließend in Jerusalem eingezogen. Und alle, die ganze Stadt war auf den Beinen und sie hatten Jesus begeistert gefeiert. Die Jünger, okay, mag meine Unterstellung sein, aber das passt einfach so jetzt für mich. Die Jünger lebten ihren Traum. Und das jetzt schon mehr oder weniger 3 Jahre. Immer und immer wieder hatten sie erlebt, wie Jesus Dinge getan hat, die ihre Dimension gesprengt hat. Kranke wurden geheilt, 5000 Männer wurden mit wenigen Broten und Fischen mehr als satt. Ein Sturm auf dem See Genezareth, der hatte ihnen Lebensangst und das Lebensende vor Augen gemalt. Aber Jesus war aufgestanden und hat mit wenigen Worten alles verändert. Kein Wunder, dass sie ihre Lebensziele, ihre Lebenswünsche, ihre Lebensrealität auf diesen Jesus ausgerichtet hatte. Er wurde zu ihrer Lebensmitte. Aber vom Textzusammenhang in Johannes 14 ist klar, da gab es auch die Ankündigung von Jesu Leiden und Sterben. Außerdem hatte Judas, einer von ihnen, sie verlassen, Kapitel 13. Und das war irgendwie komisch gewesen. Denn dort heißt es dann anschließend, nachdem Judas zur Tür rausgegangen war, es war Nacht. Das passte alles nicht zu ihrem Traum. Außerdem hat Jesus mehr oder weniger zeitgleich, nachdem Judas weg war oder in dem Zusammenhang eben angekündigt, dass Petrus ihn in dieser Nacht noch verleugnen würde. Die Jünger waren auf dem besten Weg in eine große, vermutlich sogar die größte Krise ihres Lebens reinzurutschen. Und deshalb als nächstes Lebenskrise. Krise, das heißt Träume platzen, peng, wie so ein Luftballon. Und dann hast du nur noch Fetzen, Stücke, Bruchstücke. Von all diesen herrlichen Vorstellungen und Wünschen, was bleibt zurück? Wenn dir und mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird, so wie damals den Jüngern, was bleibt? Was hat Bestand? Worauf kann ich bauen und mich verlassen? Gerade noch groß gefeiert. Plötzlich das Leben bedroht. Was kommt noch alles? Was kommt als nächstes? Lebenskrise. Keiner wünscht sich das und doch Krisen, sie kommen. Krisen gehören zum Leben dazu. Unser Leben besteht eben nicht nur aus Träumen. Träumen darf man. Und wer nicht mehr träumen kann, der ist arm dran. Aber ich glaube, menschliches Sein ist noch weit mehr von Krisen und Konflikten bestimmt als von Träumen. Fragt mal nach bei Asylbewerbern und den Fremden, die in den letzten Jahren zu uns nach Deutschland gekommen sind. Welche Krisen? Mit jedem einzelnen Namen, mit jeder einzelnen Person verbunden ist. Lebenskrise. Und so rein gedanklich, fragt mal bei Frau Merkel nach. Und ich glaube, auch sie könnte genügend Lebenskrisen und Herausforderungen anführen. Und nicht nur Frau Merkel, sondern ich meine das Stichwort Politiker und die, die Verantwortung tragen für unser Land. Und ihr könnt weitermachen mit irgendwelchen Wirtschaftsunternehmen. Und ich glaube, das war vor ungefähr 14 Tagen, als es durch die Presse ging. Deutsche Bank, 6,7 Milliarden Verlust im zurückliegenden Jahr. Könnt ihr euch vorstellen, welche Gedanken diesen Aufstandsvorsitzenden, Vorstandsvorsitzenden beschäftigten? Wer seine Bibel bei Johannes 14 aufgeschlagen hat, der sollte bitte Vers 1 anschauen. Im Zusammenhang mit diesem Vers, der Predigtext ist und den ihr auswendig gelernt habt, hoffentlich inzwischen, da heißt es in Vers 1, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, dem Leben zugewandt. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott Glaubt an mich. Jesus weiß, wie verunsichert seine Jünger sind. Jesus weiß um sein bevorstehendes Leiden. Und gerade da, unmittelbar vor seinem Lebensende, vor seiner Verhaftung, vor seiner Hinrichtung, da spricht er ihnen diesen Vers zu. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ist das nicht verrückt? Ist das normal? Ist das noch realistisch? Müsste sich Jesus nicht viel mehr wehren, zur Wehr setzen und alle Möglichkeiten seiner Macht nutzen? Oder wenn er schon nicht um sein Leben kämpft, wenigstens versuchen zu fliehen? Nein, Jesus bleibt angesichts der Krise recht gelassen, ruhig. Er stellt sich, er verliert nicht den Kopf. Ja, wir kennen die Geschichte, wie er dann im Garten Gethsemane ringt und kämpft. Aber ich glaube, er verliert nicht den Kopf. In all dem Nebel, der ihn umgibt, wo auch er Gefahr läuft, die Perspektive zu verlieren, da zeigt er auf, was Sinn, Lebenssinn macht. Na, es kommt. Lebenssinn. Das ist doch die große Frage, der wir uns immer wieder neu zu stellen haben. Was gibt mir, was gibt meinem Leben Sinn? Unabhängig von dem, wie das Wetter aussieht. Lebenssinn. Für wen und für was lohnt es sich zu leben? Ich möchte jetzt keine philosophische Erörterung über die Sinnfrage menschlichen Lebens führen. Ich möchte vielmehr nochmals Jesus ins Blickfeld rücken. Im Wissen um sein unmittelbar bevorstehendes Sterben, im Wissen um Verrat, Folter, Leid, da hat er den Mut, die Botschaft des Lebens zu proklamieren. Er behauptet, ich lebe. Und das, obwohl er sehr genau weiß, was alles passieren wird. Und er hat dabei nicht den Bezug zur Realität verloren. Nein, das glaube ich nicht. Vielmehr glaube ich, dass Jesus um seinen Lebensauftrag und um sein Lebensziel wusste. Er wusste, dass er durch sein stellvertretendes Sterben am Kreuz Heil und Rettung für die ganze Welt bewirkt. Der Sinn seines Lebens bestand doch darin, Heil zu schaffen. Jesus sagte von sich selbst, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Oder ich bin das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ich lebe, ihr sollt auch leben. Und einige Jahre später, da schreibt ein Mann namens Paulus aus dem Gefängnis an seine Freunde in Philippi, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Also, ja, da brauchst du ein Wissen um Lebenssinn. Lebenssinn definiert sich nicht über die Anzahl von Jahren, die du oder ich auf dieser Erde leben. Es geht auch nicht darum, wie viele Tage Urlaub ich 2016 irgendwo verbringen kann und werde und welchen Reichtum ich anhäufe. Und es geht nicht darum, dass ich viel Spaß und Unterhaltung haben und mir leisten kann oder dass ich mich jeden Tag satt essen kann oder meine 2 Tassen Kaffee am Morgen bekomme. Nein, das ist doch alles weit mehr Lebenssinn. Lebenssinn, das braucht eine Lebensgrundlage. Und diese Grundlage darf eben nicht begrenzt sein auf Essen, Arbeit, Gehalt und Urlaub, auch nicht auf Familie, auf Gesundheit und körperliche Vitalität. Das wäre mir alles zu wenig. Wir brauchen mehr. Wer leben will, braucht Jesus als Lebensgrundlage. Meine Grundlage, er, weil er dem Tod gewachsen ist. Er lebt. Vor Jahren, da gab es in einer großen Stadt so eine Fußgängerunterführung und da hatte jemand an die Wand etwas angesprüht. Und da stand zu lesen, Gott ist tot, Nietzsche. Und was mich freut, und vielleicht kennt ihr die Geschichte, da kam ein anderer Sprüher vorbei und er hat durchgesprüht. durchgekreuzt. Und er hat drüber geschrieben, Nietzsche ist tot, Gott. Nein, der lebendige Gott hat erklärt, Nietzsche ist tot. Weil Jesus lebt, ist meine Lebensgrundlage nicht der Tod, sondern das Leben. Ich lebe, ihr werdet auch leben, ihr. Damals die Jünger, heute du und ich. Und Jesus bietet uns Anteil an diesem seinem Leben. Er bot es damals seinen Jüngern an, trotz allem Versagen. Und wir feiern zum Abschluss des Gottesdienstes Abendmahl. Und er bietet uns an. Lebensgemeinschaft. Sie gilt bis heute. Vieles von dem haben die Jünger Jesu erst nach dem Tod richtig geblickt, im Rückblick. Aber sie haben es erkannt. Jesus Christus ist das Leben. Wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Und deshalb noch ein viertes. Lebensgefährte. Und ich bin mir bewusst, dass ich da Gefahr laufe, in unserer heutigen Zeit mit diesem Lebensgefährte so andere Assoziationen mit auszulösen. Stichwort mein derzeitiger Lebensabschnittsgefährte. Nein, darum geht es mir nicht. Ich bin verheiratet. Meine Frau heißt Elli und sie ist weit mehr als der derzeitige Lebensabschnittsgefährte. Sie ist ein riesengroßes Geschenk für mich. Aber wir haben unsere Ehe mit diesem verhängnisvollen Satz begonnen, bis dass der Tod euch scheide. Unsere Ehe ist endlich. Da gibt es einen Endpunkt. Wir waren diese Woche auf einem Seminar bezüglich Seelsorge und wir sollten jeder für sich selber eine Übung durchführen. Und es ging darum, aufzuzeigen, dass wir endlich sind, dass wir eines Tages sterben werden. Und wie kommen wir klar mit diesem Gedanken an das Lebensende? Und wir haben das miteinander gemacht als Ehepaar. Wir waren uns nicht unbedingt ganz einig, wer zuerst sterben darf. Aber ich will es sein, weil ich es mir einfacher vorstelle. Und weil ich weniger Lust drauf habe, ohne meine Frau durchs Leben zu gehen. Lebensgefährte. Wenn Jesus mein und dein Lebensgefährte ist, dann gibt es da ein Problem. Nämlich das eine Problem, dass ich ihm nicht die Hand schütteln kann. Dass ich ihm nicht in die Augen schauen kann, so wie jetzt gerade dir. Und dass ich ihn nicht berühren kann, dass ich ihn nicht umarmen kann. Und dass ich auch mit ihm reden so meine Schwierigkeiten habe, weil ich ihn akustisch nicht unbedingt wahrnehmen kann. Aber es gibt einen großen Gewinn. Wenn er mein Lebensgefährte ist, dann ist er das für Zeit und Ewigkeit. Ewig. Ewig, unbegrenzt. Es gibt keine räumliche Trennung. Er möchte bei mir sein und mit mir gehen. Und durch seinen guten Heiligen Geist in mir wohnen, mich erfüllen, mich befähigen, führen, leiten, stärken, trösten, aufbauen, versorgen. Paulus, nochmals, am Ende des Philipperbriefes schreibt er, ich vermag alles durch den, der mich befähigt, stark macht. Christus, was für eine Partnerschaft, was für ein Angebot. Wenn Lebensträume platzen, wenn Lebenskrisen über uns kommen, wenn der Sinn in Frage gestellt wird, wenn vielleicht scheinbar alles verloren erscheint, dann gibt es diesen einen Gefährten, der mitgeht. Und darum lass ihn deine Lebensmitte und im übertragenen Sinn dein Lebensmittel sein. Ich möchte beten. Danke, Herr Jesus Christus, dass du nicht nur am Kreuz gestorben bist, sondern dass du von den Toten auferstanden bist, dass du lebst, dass du jetzt gerade mitten unter uns bist und dass du uns, jedem Einzelnen, Anteil an deinem Sieg über Hölle, Tod und Teufel geben möchtest. Danke, dass du nicht aufhörst, dich mitzuteilen. Danke, dass du nicht aufhörst, uns Gutes zu tun und dass gerade in den Lebenskrisen der Glaube seine Tragkraft nochmals ganz anders unter Beweis stellen kann und will. Und dass es nicht an meiner oder unserer Treue liegt, sondern dass du der Treue bist, auch wenn ich untreu bin. Danke, dass du mit uns gehst in diese neue Woche. Danke, dass es ausreicht, Schritt für Schritt, Augenblick für Augenblick, Tag für Tag. Und jetzt hab du von Herzen Dank für dieses Geschenk des Abendmahls, das wir gemeinsam feiern dürfen. Amen. Singen wir ein Lied zur Überleitung. Dankeschön. Ja.